Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Das heißt on für onfangen und off für aufhören.
Onfangen und aufhören.
Ja, onfange und aufhöre.
Stark. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge Phrasensport hier live bei uns. Philipp, wie geht's dir?
Oh du, ich komme gerade frisch aus einer Woche Urlaub. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe dich ein bisschen vermisst.
Das verstehe ich.
Also ich habe auch auf dem Weg hierher nochmal unsere alte Folge mir angehört. Und ich habe jetzt nochmal, ich habe jetzt richtig Bock mit dir über den Fußball und die Geschehnisse zu philosophieren.
Ja, also hast du dir richtig Zeit genommen und intensiv journalistisch recherchiert bei den Themen, die wir heute auf der Liste haben. Und wir fangen an mit welchem Thema, Philipp?
Wir wollen uns mal die Vorbereitung von Hannover 96 angucken. Über Transfers haben wir gesprochen, über die Torhütersituation haben wir auch gesprochen. Und heute, ich sag mal, in der letzten Vorbereitungswoche, bevor es dann am 3.8. zum Auftakt gegen den FC Kaiserslautern geht, wollen wir uns die Form unserer Roten mal angucken. Und ich meine, nichts ist so unaussagekräftig wie Vorbereitungsspiele.
Genau, deswegen wollen wir darüber ganz viel Zeit uns nehmen und reden.
Und deswegen gucken wir uns die Vorbereitungsspiele an.
Perfekt. Was man schon vor der Saison festhalten kann, dass 96 auf jeden Fall im oberen der oberen Tabellenhälfte landet, wenn es um Trikots geht. Starke Nummer dieses Jahr. Props an diejenigen, die Zellentrikots da designt haben.
Ja, davon werdet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was in unseren Stories sehen können.
Auf Instagram, wo wir auch sind. Na gut, Philipp, dann wollen wir mal anfangen mit den Testspielen, die da vorliefen. Also bei 96 war ja so ein bisschen Reise nach Jerusalem. Dann hat er Stühle aufgestellt und es kamen viele. Jetzt ist viel rotiert worden, viel durchrochiert worden. Teilweise Namen, die wir dann wahrscheinlich, wenn wir uns das Spiel gegen Kaiserslautern angucken, auch das erste Mal im Stadion mitrufen werden. Mhm. Und ich hoffe und ich trainiere jetzt schon fleißig, dass ich die auch alle auf der Kette habe. Mal anders gefragt, wie liefen denn diese Vorbereitungsspiele?
Ja, also ich habe hier zwei ganz am Anfang der Vorbereitung, einmal gegen Pattensen. Ne, hier bei uns um die Ecke.
Ja.
Für alle, die es nicht wissen, das ist der ehemalige Per Mertesacker Club, bei dem Per Mertesacker Fußball spielen gelernt hat. Da gab es sozusagen das erste Aufeinandertreffen in der neuen Saison.
Das aussagekräftigste Spiel, wie ich fand, aus dieser ganzen Vorbereitung.
genau, also Ergebnis ist 3-0.
Ja.
Man muss dazu sagen, Pattensen spielt in der 7. Liga. Da habe ich mal nachgeguckt. Also jetzt
kannst bis 7 zählen.
Ja,
also das wäre mir schon schwer gefallen.
Ja, also sagen wir so, ich habe nicht gezählt, aber das Internet hat mir gesagt, 7. Liga.
Puh, okay.
Und also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich 3-0 ein bisschen wenig. Ne? Also gegen den 7. Ligisten, also du hast da Profis, hochbezahlte Profis aus in der 2. Liga und dann kommt ein 7. Ligist.
Aber ich glaube, weil ich weiß nicht, wo hat Per Mertesacker eine halbe Stunde mitgespielt bei Pattensen?
Also ich habe auf jeden Fall Per Mertesacker in einem Pattensen-Trikot gesehen.
Dann weißt du ja auch, warum.
Ja gut, okay, deshalb ist nur 3-0, ne?
Der hat die erste halbe Stunde einfach alles rausgehalten, ja. Und die anderen 60 Minuten ist 96 gerannt, aber ja, die ersten 30 Minuten haben die sich schon ausgepowert.
So, genau, und dann wurde es auch schon enger im nächsten Spiel gegen den HSC Hannover. Daran erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch, den hast du, glaube ich, unseren Hörern beim letzten Mal vorgestellt.
Genau.
Da war dann das Ergebnis 4-2. Aber
auch irgendwie nicht so hoch, ne?
Ja, zwei Tore Unterschied, auch zwei Tore kassiert. Aber da muss man sagen, der HSC ist auch ein Viertligist, ne? Also um einiges besser als Pattensen. Ihr merkt schon, da ist eine kleine gehörige Packung Ironie dabei. Aber es ist halt die Vorbereitung, ja. Neuer Kader, also who
ist
cares?
In Ordnung.
Ne? So, und dann ging es für unsere Roten ins Trainingslager, ich glaube nach Tirol, wenn ich das richtig gegoogelt habe.
Ja, da wo Cristiano Ronaldo später auch war. Deswegen durften die Roten den Rasen übrigens nicht nutzen, weil der Rasen so beschädigt war durch viele Regenfälle.
Ah ja.
Und dann wollten die eigentlich auf den Rasen kicken, aber dann hieß es, nee, der Kollege Al-Nasser die Kollegen von Al-Nasser kommen noch.
Achso, waren die dann?
Inklusive Cristiano mit 17 Bodyguards.
Ah, mit 17 gleich.
Ja, 17. Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. Naja, sind die dann, also auf jeden Fall ist man dann zweimal auf den SC Paderborn getroffen. Ich weiß nicht, waren die dann wandern oder was haben die da gemacht?
Ich weiß nicht, ob der SC Paderborn auf der Durchreise nach Italien zum Trainingslager war oder sowas, aber irgendwas müssen die ja gemacht haben.
Ja, naja, nichtsdestotrotz. Also das, ich glaube, es waren sogar zwei Spiele an einem Tag. Also man ist da ordentlich auf die Kondition gegangen. Auf dem Aufeinandertreffen, es lief 1-1 unentschieden und das andere Spiel ging 3-2 verloren.
Aber auch eine knappe Nummer, also gegen den Klassenrivalen, ne? Also in der gleichen Klassement. Einmal verloren und einmal knapp unentschieden gespielt. Wir hätten jetzt 3-0 verloren und hätten irgendwie 1-1 gespielt, dann hätte ich eher gesagt, ja, dramatisch, aber
ja. So ist und okay. Man muss auch dazu sagen, es ist Trainingslager, du probierst viel aus, ne? Die Spieler sind natürlich noch in der Vorbereitung, müssen noch die ganzen Trainingsabläufe verinnerlichen. Mhm. Von daher machen wir einen Haken dran. Und dann aufsteigende Form, lieber Kai. Testspiel gegen Hansa Rostock hinter verschlossenen Türen, wenn ich das richtig.
Welche Liga ist Rostock? Dritte?
Rostock ist, glaube ich, die dritte Liga. Ja. Aber da auch 3-0 gewonnen.
Ja. Aber auch hinter verschlossener Tür.
Ich glaube,
das hätten ja auch alles erzählen können. Ich glaube, Rostock hat auch erzählt, dass sie 3-0 gewonnen haben.
Ja, das mag sein, aber du weißt ja, dass das Internet lügt ja nicht und es ist immer wahr, was im Internet steht. Nein, also Rostock dritte Liga und dass man dann 3-0 gegen den Drittligisten gewinnt, ist in Ordnung. Formkurve zeigt in die richtige Richtung und ich glaube auch, Kai, das ist wichtig, dass man so viele Spiele einfach macht, damit der neue Kader sich auch findet.
Das denke ich auch. Und auch bei den Spielen gab es ja einige, die dann eher Matchwinner waren als andere, hervorgestochen sind. Wollen wir vielleicht nochmal die Spiele, die so gespielt wurden, beenden und dann über die einzelnen Spieler reden, die
gerne
möglicherweise vorgestochen sind? Ja?
Gerne. Das letzte Testspiel auf meiner Liste ist gegen Cagliari Calcio.
Italiener aus der ersten Liga, ne?
So ist es. Ich habe nochmal geguckt, die sind letztes Jahr auf Platz 10 gelandet in der Serie A. Also ist keine Laufkundschaft jetzt aus unserer Perspektive eines Zweitligisten. Spiel ist da 2-0 für uns ausgegangen.
Vor heimischer Kulisse, nicht hinter verschlossenen Toren, sondern vor Publikum, ne?
Genau, genau. Und man muss allerdings auch dazu sagen, dass die italienische Liga, glaube ich, ein bisschen später beginnt als die zweite Bundesliga. Das heißt, Cagliari noch nicht so in Saft und Kraft wie 96. Aber nichtsdestotrotz, Cagliari mit einem Erstligakader, ne? Ich bin ja erste italienische Liga. Und 96 dann mit einem Zweitligakader, der eigentlich schon eine Woche vor Saisonstart steht, finde ich, kann sich das Ergebnis mehr als nur sehen lassen.
Ja, wir haben es am Anfang gesagt, das sind Testspiele, ne?
Genau.
Ich hadere da immer so ein bisschen. Ich erinnere mich an ein Testspiel gegen Real Madrid, was mal gewonnen wurde, oder Testspiele gegen AC Mailand. Das sind immer große Momente, nur dass die Saisons danach liefen auch nicht so, als ob man sagen würde, wir spielen nächste Saison wirklich gegen Real Madrid. Insofern da immer vorsichtig sein. Aber natürlich, gerade für so eine neue Mannschaft mit vielen Spielern, die jetzt dazu kommen, ist diese Spielerfahrung und die Praxis zusammen auch zu spielen, unheimlich wichtig. Aber, und das ist ja auch nur ein Punkt, auch für den Trainer ist es wichtig, diese Spiele zu machen, wie du richtig sagst, um einfach einen Kader zu finden. Weil du jetzt ja auch eine ganz schöne Menge an Spielern hast, die neu dabei sind, wo du erstmal gucken musst, auch Spieler, die neu dabei sind, wo du deren Form überhaupt nicht einschätzen kannst. Ich erinnere an die zwei Transfers oder den einen sicheren Transfer aus Südafrika. Da weißt du einfach nicht, wie dieser Spieler auf einem Leistungsniveau, was die zweite Bundesliga eben erfordert, auch performt. Und dafür musst du sie halt spielen lassen.
Genau, und ich habe nochmal jetzt bei den Highlights auch nochmal gehört, wir haben, glaube ich, 15 Neuverpflichtungen aus 8 verschiedenen Nationen. Jetzt geht es natürlich nicht darum, dass die jetzt alle irgendwie vernünftig Deutsch miteinander sprechen auf dem Platz, aber es geht ja schon darum, dass dann die Kommandos stimmen, ne? Dass dann, Handzeichen, Körpersprache, das sind alles so Dinge, die müssen, ne? Also der Spielmacher muss dann so ein bisschen die Laufwege der Flügelspieler einschätzen können. Ja, die Viererkette oder Fünferkette, je nachdem, wie dann gespielt wird, müssen die Abseitsfalle einstudieren, ne? Die Kommandos, wer gibt die Kommandos?
Ja.
Dann der neue Torhüter, ne? Der muss mit seinen Innenverteidigern vernünftig kommunizieren können. Ne? Und das sind alles so Dinge, da brauchst du einfach Spiele über Spiele über Spiele. Und da ist das Ergebnis sage ich mal, im ersten Moment erstmal egal. Ich meine, klar, ist natürlich cool, wenn du kein Gegentor kriegst und vorne ein paar Butzen machst, ne?
Ja, aber was für kaufen, wenn du 8 Tore schießt und der Gegner keins, kannst du dir halt auch nicht.
Genau.
Also, weil es ein Testspiel ist, ne?
Genau, letztendlich geht es eben wiederum darum, eben ein Team zu formen und einen Kader zu finden. Und ich glaube, damit ist Christian Titz auch noch nicht ganz am Ende. Auch wenn das gegen Cagliari schon extrem gut aussah. Kai, ich habe mir hier ein paar Namen mal aufgeschrieben.
Ja.
Wer mir direkt aufgefallen ist, ist Matsuda.
Mhm.
Mit sehr guten Dribblings. Hat auch die Vorlage gegeben zum Elfmeter, der dann zum 1-0 geführt hat. Ja,
von Tomiak verwandelt dann.
Genau, Tomiak macht den Elfmeter dann zum 1-0 rein. Finde ich auch spannend, dass Tomiak, also der Innenverteidiger, die Elfmeter schießt. Also vielleicht ist da was im Training aufgefallen, dass wir jetzt Boris heißt er, glaube ich.
Ja, Boris Tomiak.
Boris Tomiak jetzt am Elfmeterpunkt sehen. Soll mir egal sein, wenn er den reinschiebt, kann von mir aus auch Tomiak die Elfmeter schießen.
Wenn er den Ball trifft, ja.
Ne? Also von daher, Matsuda finde ich super. Und Kai, mein heimlicher Favorit, den ich ja schon 800 Mal angesprochen habe, Maurice Neubauer, ich glaube Maurice heißt er mit Vornamen, Linksverteidiger von Elversberg gekommen. Als Standardschütze. Mhm. Also der da tatsächlich dann auch die Freistöße und Ecken reinbringt. Finde ich sehr spannend. Also das, was ich gesehen habe gegen Cagliari, ist so ein kleiner Standardfuchs. Ne? Also
ja, und auch Vorlagengeber ganz häufig dadurch.
Genau.
Ne? Also wir hatten gesagt, einer mit den besten Assists aus der letzten Saison mitgekommen. Aber natürlich auch spannend, vorher Enzo Leopold die Dinger geschossen. Ne?
Ja, kann natürlich auch so ein Ding sein, je nachdem, von welcher Seite der Freistoß ist, ja. Ne? Weil Neubauer Linksfuß, Leopold Rechtsfuß, dass man dann eben guckt, dass man eben die Dinger zum Tor schneidet und dann eben je nachdem, von welcher Seite das ist, dann eben variiert.
Ja.
Finde ich auf jeden Fall spannend, weil ist für den Gegner dann unberechenbar, wenn du zwei Standardexperten hast.
Genau, das soll uns nicht schaden. Maurice Neubauer ist einer derjenigen, die dazugekommen ist, die jetzt positiv ausfallen. Christopher Bundu, glaube ich, auch. Einer der besseren Torschützen in dieser Vorbereitung bei 96. Und ja auch einer gewesen, der so viel umworben wurde. Zeigt er das schon in der Vorbereitung?
Habe ich jetzt so dezidiert nicht erkennen können. Weil es natürlich auch, es gibt nicht wirklich Bildmaterial.
Ja.
Ne, aus den Vorbereitungsspielen. Was man aber sagen kann, ist, dass Christian Titz auf jeden Fall gegen Cagliari viel durchgewechselt hat und vieles ausprobiert hat.
Ja.
Ich habe bei mir auf dem Zettel noch, weil du gerade die Offensivabteilung ansprichst, unsere beiden neuen Stürmer, Pichler und Kellmann,
ja.
Die beide zum Einsatz gekommen sind und die auch beide Aktivposten waren. Ne, ich glaube, Pichler in der ersten Halbzeit die Flanke gegen den Pfosten gesetzt per Kopfball und Kellmann dann in der zweiten Halbzeit auch gefährlich vorne drin. Viele Kontakte im 16er. Wie gesagt, wir hatten ja auch angesprochen, ob beide gleichzeitig dann spielen werden mit einer Doppelspitze oder ob es eine Einzelspitze wird. Auf jeden Fall auch beide Spieler mit ordentlich Minuten in der Vorbereitung. Und auch mit guten Szenen. Also
ja.
Ich hab ja irgendwie so ein bisschen das Haar in der Suppe gesucht, Kai.
Mhm.
Gut, ich war nicht überall dabei, ich habe nicht alles gesehen. Aber bis jetzt habe ich das Haar in der Suppe noch nicht gefunden.
Mhm.
Ich habe bei mir hier ein dickes Fragezeichen habe, ist, können wir die Vorbereitung auch in die ersten 1, 2, 3 Spiele ummünzen?
Ja, und die andere Frage, die man vielleicht auch noch mitstellen muss, ist, wie ist das? Wir haben sehr viele Neuzugänge dabei. Das ist ja nicht mehr wir verstärken die Mannschaft punktuell, sondern wir stellen eine komplette Mannschaft um.
Absolut.
Was passiert mit denjenigen, die schon da waren? Also beispielsweise den Harvard Nielsen hat gegen Cagliari nicht eine Minute gespielt, war Kapitän gegen Rostock dann 90 Minuten lang.
Ja.
Denn Josh Knight beispielsweise hat nicht zwingend die glücklichste Vorbereitung jetzt mitgespielt, fällt hinten raus. Ein Franz Roggo, wir hatten drüber gesprochen, ganz viel im defensiven Mittelfeld, auch nicht eine Minute gespielt. Marius Wörl jetzt erkrankt gewesen vor dem letzten Test. Also so ein paar Namen, und das gehört so weit dazu, es sind nicht nur ist nicht nur eitel Sonnenschein, sondern so ein paar Namen fallen eben auch runter bei dem Tableau. Und da wird sich jetzt zeigen, wie ja, du hast es gerade gesagt, wie gut die ersten Spiele auch unter Pflichtspielaspekt performt wird. Und ich glaube, danach wird Christian Titz, und das schätze ich, wird er nochmal viel rotieren müssen. Denn Testspiele, wir haben es gesagt, sind das eine, aber wenn es tatsächlich in die Pflicht geht, dann kann es auch gut passieren, dass der ein oder andere Spieler eben Formschwankungen eben mitbringt und Schönwetterfußballer ist, um es hart zu sagen. Und wenn es darauf ankommt, eben dann nicht die Leistung bringen kann.
Genau, und das ist eben der Punkt, weshalb ich da so ein Fragezeichen dran gemacht habe. Denn was ja auch klar ist, auch der FC Kaiserslautern wird sich verstärkt haben oder hofft, sich verstärkt zu haben.
Ja, klar.
Die haben auch eine Saisonvorbereitung, die trainieren auch, ne?
Und die haben in der letzten Saison sehr gut gespielt. Also ich glaube, Ragnar Ake ist nicht mehr bei Kaiserslautern, ist weg. Müsste ich aber verifizieren. Heißt, haben auch einen starken Spieler verloren, den wir noch in der Saisonrückbetrachtung der letzten Saison auch mit drin hatten, der, glaube ich, einer meiner genannten Namen war.
Den hattest du auf jeden Fall auf dem Zettel, ja.
Werden nicht sogar als MVP mitgenannt. Aber also auch da wird sich was bewegt haben und da bin ich sehr gespannt, wie gut vorbereitet beide Teams sind. Und gerade am Anfang einer Saison, da werden wir nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, über den Vorausblick, aber gerade vor einer Saison, bevor sie so richtig startet, sind ja alle so ein bisschen fickerig, weil du nicht weißt, wo stehst du mit deiner Vorbereitung, mit deinem Team, wie gut bist du oder wie schlecht bist du wirklich. Und dann zeigt sich sowas immer in den ersten 4-5 Saisonspielen, wie tatsächlich so eine Saison auch ein Saisonverlauf quasi diktiert wird, zunächst zumindest.
Ja. Ja.
Also ganz, ganz häufig erlebt, das sieht man quasi jedes Mal, wenn man Bundesliga schaut, wie beispielsweise eines der großen Teams ins Krebsen kommt, ob das der FC Bayern ist, ob das die Dortmunder sind. Also die ersten 4-5 Saisonspiele dann richtig zu kämpfen haben und das dann häufig eben in der großen PR-Kampagne endet zumindest, aber möglicherweise sogar mit einem Trainer rausschmiss dann endet, wenn die Saison, der Saisonstart verhauen wird. Hoffen wir es mal nicht für 96, dass tatsächlich diese ersten Regungen und Zuckungen, die da gemacht werden oder jetzt auch in den Testspielen zu sehen waren, so ganz im Keim erstickt werden und wir in 2 Monaten, 2,5 Monaten wieder über einen neuen Trainer oder über den gescheiterten Umbruch sprechen müssen.
Ja, und um das Segment jetzt hier zuzumachen, das ist das große Risiko. Ne? Also du hast schon gesagt, wir haben eine komplett neue Mannschaft und laut Vorbereitung sieht alles ganz gut aus. Ne? Aber es ist halt diese berühmte Glaskugel, wo du einfach nicht weißt, hast du die richtigen Spieler gekauft und B, hast du es geschafft, in der Vorbereitung eine Mannschaft zu formen. So. Ne, klar, du hast jetzt Cagliari geschlagen, aber hält das unter Extrembedingungen? Ne? Also ist das wettkampffähig?
Ja.
Und da gibt's ja drei Möglichkeiten. Entweder wir verlieren die ersten drei Spiele, ne? dann gibt es den Panikknopf.
Ne? Ja, der in Hannover, und das gehört auch dazu, gerne häufig früher gedrückt wird als bei anderen Teams.
Genau, den drücken wir gerne in Hannover. So, die nächste Möglichkeit ist, es gibt irgendwie ein Sieg, eine Niederlage, dann vielleicht ein Unentschieden und so, ne? Also es geht hoch und runter. So, da kann man sagen, ja gut, neue Mannschaft muss ich finden. Gib den Jungs mal 4, 5, 6, 7 Spieltage. So, und dann schauen wir weiter. So, die dritte Möglichkeit ist natürlich, wir haben die richtigen Spieler geholt, wir haben den richtigen Trainer geholt und wir kommen gleich mit einer vollen Breitseite aus den Startlöchern. Ne? So, die drei Möglichkeiten gibt es. Und Kai, das ist ja das Schöne am Fußball. Wir wissen es alle immer erst nach 90 Minuten.
Das ist richtig. Insofern können wir gespannt bleiben, was da tatsächlich dann am 3.8. hattest du gesagt, ne?
3.8. gegen Kaiserslautern.
Am 3.8. dann in der Heinz-von-Heiden-Arena. So passiert. Und wer die Nase vorne hat. Und genauso wie der kleine HSV Testspiele spielt auch der große HSV aus Hamburg seine Testspiele vor sich hin. Wie du richtig gesagt hast, mit 2 Wochen Verzögerung. Also die haben noch ein bisschen mehr Zeit. Die sind jetzt so etwa seit 2 Wochen im Training, haben aber auch schon einige Niederlagen eingesteckt in ihre Vorbereitung. Oder Philipp?
Ja, die Hamburger haben schon ordentlich Testspiele absolviert, obwohl sie noch relativ früh in der Vorbereitung sind. Wir wollen uns mal den HSV angucken in unserem nationalen Segment. Wir haben ja auch schon ein bisschen über den FC Bayern gesprochen letzte Woche, weil das ja so ein bisschen auch sag mal, nationale Tragweite hat. Und jetzt wollen wir uns mal um den ehemaligen Dino der Liga kümmern und gucken, was denn die Hamburger so in ihrer neuen ersten Saison in der ersten Liga so bewerkstelligen können. Und die haben angefangen in Oldenburg, beim VfB Oldenburg, und haben diese mit eben 2:1 niedergerungen.
Wow.
Ja, du sagst es, wow, man muss dazu sagen,
Regionalliga Nord, ne?
Regionalliga Nord, das ist also die vierte Liga. Für einen Erstligisten, gegen einen Viertligisten oder einem Viertligisten ein 2:1 abzutrotzen.
Ja, Hannover hat auch gegen Viertligisten gespielt und 4:2 gewonnen.
So. Man muss natürlich auch dazu sagen, natürlich HSV damals sehr früh in der Vorbereitung und die Amateurmannschaften sind natürlich schon viel weiter.
Ja.
Aber dennoch sollte man von hochbezahlten Erstligisten erwarten können, dass sie da ein bisschen mehr aufs Parkett bringen.
Vollkommen.
Ja? So. Und Kai, jetzt habe ich hier gleich erstmal nur zwei Spiele, wo ich dir ganz ehrlich sage, die verstehe ich nicht.
Ja.
Ne? Ich habe hier einmal den FC Kopenhagen. Da verlierst du 1:0.
Knapp.
Und ich sag dir auch jetzt gleich, warum ich das schwierig finde. Und dann hast du hier den Sturm Graz, hast du auch 2:1 verloren. Ja, du bist der HSV. Du kämpfst seit Jahren in der zweiten Liga um den Aufstieg in die erste. Hast es jetzt geschafft. Und dein einziges Ziel ist es jetzt, in der ersten Liga drin zu bleiben. Ja.
Ja.
So, und dann spielst du in der Vorbereitung gegen den FC Kopenhagen, die gefühlt Dauermeister in Dänemark sind, die regelmäßig in der Champions League und in der Euroleague spielen.
Ja.
Ja? Also, dass du gegen die nicht gewinnst, finde ich eigentlich fast logisch.
Ja.
Ne? So, und dann spielst du hier gegen Sturm Graz. Ich dachte, gut, Sturm Graz, Österreich kennt man, ne, hat man schon mal gehört.
Ja.
Aber dann habe ich mal geguckt, Sturm Graz ist übrigens Meister geworden in der letzten Saison. So, das heißt,
zwei Meister direkt, ja.
So, das heißt, Sturm Graz ist das Beste, was die österreichische Liga zu bieten hat.
Ja.
Nochmal, dein Ziel ist es, in der ersten Bundesliga zu bleiben. Das heißt, du brauchst eine Mannschaft, die hoffentlich kratzt und beißt und mit Hängen und Würgen in der ersten Liga bleibt. Suchst du dir dann internationale Meister, gegen die du nicht gewinnen kannst, raus.
Ja,
und Kai, es geht ja jetzt noch weiter. Ne?
Oh, oh.
Du hast mich ja gerade noch auf das Spiel gegen Lyon aufmerksam gemacht, dass das 4:0 verloren ging.
Ja.
Gut, Lyon ist jetzt nicht französischer Meister geworden, aber die haben trotzdem einen deutlich besseren Kader als der HSV. Also da stelle ich mir die Frage, sollte ich mir nicht lieber Gegner raussuchen, wo ich ein bisschen Spielabläufe trainieren kann, ja, wo sich meine Stürmer warm schießen, wo auch die Keeper mal zu null bleiben, ja, also sich Erfolgserlebnisse holen.
Ja.
Ne, und jetzt habe ich hier das nächste Testspiel. Ich gehe das hier mal so schnell durch.
Ja.
Am 9.8. spielt der HSV gegen den RCD Mallorca. Na gut, jetzt ist Mallorca nicht spanischer Meister geworden, das wissen wir auch. So, aber Mallorca ist 10. geworden in der spanischen Liga. Ist also auch keine Laufkundschaft für den HSV.
Ja, nicht, ist wie Cagliari, ne?
Na, und ähnlich wie Cagliari für uns.
Ja.
Nur eben, dass wir schon 2 Wochen weiter sind.
Ja.
Ja, so, und jetzt, gut, angenommen, der HSV gewinnt das jetzt von mir aus 2:1 oder 1:0 oder auch 2:0, ist es genauso wenig aussagekräftig wie bei 96, ja. Ne? Das ist natürlich auch so, muss man dazu sagen. Ja, aber suche ich mir dann solche Brocken in der Vorbereitung? Also das weiß ich nicht.
Ja, und vor allen Dingen, und das gehört ja auch dazu, wenn wir uns den HSV angucken, was ist so beim HSV auf dem Transfermarkt passiert? Weil man müsste jetzt davon ausgehen, der HSV steigt auf, du musst deinen Kader aufstocken, weil du bist zwar aufgestiegen, du bist aber nicht Meister geworden in der zweiten Liga. Du musst logischerweise verstärken um Spieler, die idealerweise erstklassigen Fußball spielen können.
Naja, klar, weil alle anderen Teams, gegen die du spielst, sind ja eigentlich besser als du. Ne? Du bist ja neu in der Liga.
So, dann holst du dir, und das mal klein angefangen, dann holst du dir einen Torhüter. Der gehört dir dann auch nicht, den leihst du dir. Daniel Perez von den Bayern stand auch gegen Lyon im Tor, hat sich 4 Tore gefangen.
Ja.
So, der ist 25, ist geliehen für 250.000 Euro. Dann das ist wahrscheinlich so einer der größten Transfers gewesen oder der bekanntesten Transfers war Yusuf Paulsen zu holen vom RB Leipzig für 1 Million Euro.
Genau, aber da müssen wir jetzt auch Kontext liefern, ne?
Ja, dann. Bitte.
So, warum holen sie Yusuf Paulsen? weil sie Davy Selke abgegeben haben.
Ach, das meinst du? Ja, wer alles gegangen ist, da sind noch einige bei. Genau, und dann geht ich meine, der beste Torschütze der zweiten Liga mal eben in die türkische Super League.
So, der Aufstiegsheld, wie du sagst, der Aufstiegsheld der zweiten Liga geht ablösefrei.
Ja.
Gut, du machst natürlich mit einer Mille, glaube ich, bei Yusuf Paulsen. Ja,
machst nicht viel falsch.
Machst du natürlich einen Schnapper, ne? Das ist gar keine Frage.
Ja.
Aber jetzt ist die Frage natürlich, zieht der, ne? Ich meine, klar, der HSV hat noch zwei andere Stürmer, die in der zweiten Bundesliga ordentlich geputzt haben. Aber es ist halt auch ein neuer Spieler, ne? Und ich meine, Yusuf Paulsen wird ja sicherlich geholt worden sein mit Garantie auf Startelf, ne? Sonst geht ja ein Yusuf Paulsen nicht von Leipzig zum HSV.
So ist es. Yusuf Paulsen wollte garantiert auch nicht in der Liga wechseln.
Genau.
Wäre nicht in Unterklassigkeit gegangen. Genau. Und bei Leipzig aber nicht mehr so in dem Leistungsspektrum, was er mal war. Heißt, ist ja auch schon ewig bei Leipzig gewesen, um ehrlich zu sein. Also ist, glaube ich, mit denen sogar aufgestiegen.
Ja, also ich kenne Leipzig nicht ohne Pause.
Genau. Insofern, das auch vollkommen in Ordnung. Dann hast du noch, und das muss man mal so auf die Transferbilanz schauen, du hast aktuell noch knapp 2 Millionen mehr eingenommen, mehr ausgegeben, als du eingenommen hast, bei gleichen Zu- und Abgangszahlen.
Mhm.
Heißt, 1,4 Millionen Euro bist du in den Miesen. Du redest gerade noch darüber, einen Posch zu holen, einen Verteidiger aus Österreich. Beziehungsweise aus Italien, dort am Arbeiten aktuell.
Genau, von Bologna. Ist natürlich auch nur Gerücht, ne? Wer weiß, was da dran ist. Ja,
wissen wir auch noch nicht, aber auch der kostet eine richtige Stange Geld.
Ja.
Selbst wenn du den unterpreisig bekommst, bist du immer noch bei einer höheren Summe als 5 Millionen. Damit auch der größte Transfer, dann wäre der größte Transfer in diesem Fenster, der Königstransfer. Holst dir, und das finde ich ist eine gute Entscheidung, Rayan Philipp von Braunschweig, einer der stärkeren Spieler bei Braunschweig, und den dribbelstarken Philipp zu holen, ist, glaube ich, eine gute Geschichte gewesen. Aber, also in Summe kann man jetzt natürlich argumentieren, HSV, wenn du richtig sagst, um kratzen und beißen, um in der ersten Liga zu bleiben, so richtig die Verstärkung bei den Abgängen, die man hat, sehe ich noch nicht. Du hast abgegeben einem Ludovic Reis, einen enorm spielstarken Spieler im Mittelfeld, jemand, der da sortiert, der, glaube ich, schwer zu kompensieren ist, um ehrlich zu sein. Wo du jetzt natürlich irgendwie gleich ähnliche Verstärkung holen musst und dann halt mit Nicolas Capaldo irgendwo versuchst, da jemanden zu holen von RB Salzburg für 2,1, genau, der diese Position decken soll, oder Nikolai Remberg aus der zweiten Bundesliga. Was ich auch spannend finde, dass er von Holstein Kiel aus der zweiten Bundesliga für 2,4 Millionen Euro gekauft wurde. Also enorm, also wie ich finde, hohe Summen dafür, dass der Kollege dann nächste Saison weiterhin erste Liga spielt.
Genau, also das sind so die beiden Fragestellungen. Also die beiden Spieler hatte ich bei mir auch auf dem Zettel, ja, die so ein bisschen den Abgang im Mittelfeld kompensieren sollen. Und da stellt sich dann auch, wie gesagt, für mich die Frage, und das haben wir ja auch schon bei 96 besprochen, ob es schlau ist, nicht vielleicht Spieler aus der ersten Liga zu verpflichten.
Ja.
Ne, weil du hast ja jetzt mit Capaldo von Salzburg, gut, es ist halt österreichische erste Liga, ne, zweiter Platz geworden, Leipzig, also der hat mit sicherlich seine Qualitäten, ne, aber es ist halt auch nichts gegen die österreichische Liga, aber es ist halt die österreichische Liga. Ne, so, und dann hast du mit Remberg von Holstein Kiel, ja gut, jetzt könnte man sagen, der ist Erstligaspieler, aber Kiel ist halt aufgestiegen
und dann wieder
ist dann direkt abgestiegen. Also das ist jetzt ein Stretch, den als etablierten Erstligaspieler zu bezeichnen.
Muss man aber auch ehrlich sagen, ja, der hat eine enorme, enorme Steigerung im Transferwert mitgemacht.
Ja, ja klar, also, sicherlich. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ist, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, sich gestandene Erstligaspieler eventuell zu holen, vielleicht auch ablösefrei, die dann die Erfahrung und auch den Wissensschatz mitbringen,
ja,
eben auch im Training, ne? Also zu wissen, was es heißt, in der ersten Liga zu spielen. Denn wenn ich mir den Kader vom HSV so angucke, da ist keine Erstliga-Erfahrung.
Mhm.
Ne? Und wenn ich jetzt einen Rayan Philippe, den du angesprochen hast, ist ein geiler Kicker aus der zweiten Liga.
Aber bringt auch nicht die Erstliga-Erfahrung mit.
Aber ist halt ein geiler Kicker in der zweiten Liga gewesen.
Ja,
so,
das heißt,
ist halt
für die erste Liga auch noch nichts, ja.
Ne, es ist halt immer die Frage, ob die das übersetzen können, weil ich meine, Ja, klar, so die, gegen die Bayerns und Dortmunds und Leverkusens wirst du, glaube ich, keine Schnitte sehen. Aber
ich
auch
glaube,
die,
damit rechnet auch keiner da.
Nee, mhm. Aber auch die Mainzens und Augsburgs und Freiburgs dieser Welt, die haben auch einen Erstligakader, ne? Und die spielen auch schon seit 10 Jahren, 15 Jahren in der ersten Liga. Und die das ist auch keine, gut, jetzt sage ich zum dritten Mal Laufkundschaft hier in dieser Folge. Also der HSV wird sich recken und strecken müssen, um in der ersten Liga drin zu bleiben. Und
also selbstverständlich, wie man das manchmal annimmt, glaube ich, ist es überhaupt nicht. Und ich, ohne jetzt den großen Vorblick zurückzugreifen für die kommende Saison, ich würde den HSV auch definitiv auf einem Abstiegsplatz sehen.
Würde ich, glaube ich, erstmal so mitgehen, weil ich habe so ein bisschen die Angst und die Befürchtung, dass man jetzt denkt, oh cool, wir sind jetzt wieder in der ersten Liga, ne? Der HSV, der HSV ist back. Wir haben es geschafft, endlich wieder Erstliga-Fußball. So. Ja. Aber dass irgendwie alle vergessen, dass du halt jetzt da erstmal vielleicht ein, zwei Saisons am Limit agieren musst, um drin zu bleiben.
Ja.
Und ich will dem HSV nicht zu nahe treten, aber an den Transfers, die ich jetzt hier so sehe, wünsche ich den Hamburgern ganz, ganz viel Glück.
Ja, Glück. Genau, Glück. Ich bin gerade am Überlegen, ob man da parallel in der Saisonvorbereitung unterschiedlicher Teams, die in die erste Liga rutschen, sehen kann. Also, wenn wir uns an Heidenheim orientieren, wenn man sich an Kiel orientiert, wenn man sich an dem HSV jetzt wieder orientiert, der ja nun, wie glaube ich allen klar sein sollte, auch nicht ewig in der zweiten Liga gespielt hat, sondern vor allen Dingen ewig in der ersten.
Ja.
Also da auch eigentlich weiß, der Verein weiß, welche Strukturen du brauchst, um in der ersten Liga zu bestehen und auch erfolgreich zu sein, könnte man annehmen. Aber wie das gerade bei kleineren Teams ist, die das erste Mal in der ersten Liga mitkicken und wie sich sowas professionell entwickeln kann, ohne dass du wie ein RB Leipzig oder wie sie auch heißen, Hoffenheim, unglaublich einfach das über Geld versuchst zu regeln, indem du halt eine unglaublich gute Infrastruktur aufstellen kannst. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob es da Parallelen gibt oder ob das immer unterschiedliche Herangehensweisen waren für so eine Saisonvorbereitung auf die erste Liga?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also sicherlich kannst du den HSV nicht mit einem Heidenheim oder einem Holstein Kiel vergleichen, die aufgestiegen sind. Ne? Also die Strukturen sind sicherlich, da liegen Welten zwischen.
Ja.
Mit Sicherheit.
Das glaube ich auch.
Die Frage ist natürlich nur, wie sieht die Qualität des Kaders aus? Ne, weil ich erinnere mich noch gerade an den Holstein Kiel Kader, der überragend performt hat in der zweiten Liga. Ne? Ja. Also da ging ja nichts vorbei an Holstein Kiel, als sie aufgestiegen sind. Und klar, kannst Ähnliches über den HSV sagen. Nur Holstein Kiel hat sich ja auch nicht wirklich verstärkt in der ersten Liga, weil sie ja auch wussten, sie können sich nicht verstärken. Mhm. Also das Kapital und die Strukturen sind schlichtweg nicht da, um sich so massiv zu verstärken, dass du da eine echte, veritable Chance hast, in der ersten Liga zu bestehen. So, und diese Chance hat aber eigentlich der HSV. Ne, also du hast die Fankultur, du hast die Trainingsplätze, du hast die Infrastruktur, du hast eigentlich das Personal, was eigentlich erstklassig sein sollte,
ja,
beim HSV. Du hast das Stadion, du hast die Sponsoreneinnahmen, eben weil du der HSV bist.
Ja.
Also,
die Fans im Hintergrund, also selbst wenn 45.000 Leute im Volksparkstadion bei einem Spiel gegen Lyon da sind,
ja,
heißt das auch was.
Genau, also von daher sind die Voraussetzungen sicherlich andere. Aber Kai und da bin ich jetzt wieder bei dir, ist es auch nicht so wie bei Hoffenheim oder Leipzig, die dann einfach aufgestiegen sind und dann die Geldschatulle einfach noch weiter aufgerissen haben.
Ja.
Das sehen wir gerade nicht beim HSV, bei den Transfers.
Genau.
Ne? Weil man könnte ja auch meinen, gut, der HSV geht jetzt los, gibt nur 20 Millionen aus.
Genau.
Für vier, ja, fünf Hochkaräter. Und dann läuft das in der ersten Liga. Und Kai, darin liegt aber auch, sage ich, die Chance. Also du hast ein gewachsenes Team, das zusammen aufgestiegen ist, ne, das Erfolge gefeiert hat. Und das verstärkst du jetzt punktuell.
Ja. Ja, genau. Da ist jetzt die Frage, ob die Abgänge tatsächlich so äquivalent ersetzt wurden, werden können.
Genau.
Das ist, glaube ich, ein großes Problem.
Und natürlich die Frage, ob alle noch einen Sprung machen können.
Ja, 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 genau. Hast du die Chance, dass alle Spieler tatsächlich nochmal auch die, das Potenzial, was sie möglicherweise haben, entfalten können. Das ist, glaube ich, aber auch wieder eine Sache, worüber wir reden. Eine, die, wie kann ich das sagen? Also, wie laufen die ersten Bundesligaspiele? Ist, glaube ich, auch da unglaublich wichtig. Gehe ich mit einem Mindset in diese Bundesliga-Saison, dass tatsächlich auch tatsächlich was drin ist? Heißt, gewinne ich meine ersten 2, 3 Spiele oder habe mal ein Erfolgserlebnis innerhalb dieser Spiele? Ich glaube, das wird unglaublich wichtig, auch für den Cheftrainer Polzin, diese zu schaffen, weil du sonst, wenn du von einer Schlappe in die nächste rutscht, auch einen Abwärtstrend nur schwer stoppen kannst, wenn du keine Erfolgserlebnisse kreierst. Und ich glaube, das hat Dieter Hecking mit Bochum gut versucht, ja, in der letzten Saison, eben genau Spiele, knappe Spiele noch gerade für sich ins Unentschieden zu dringen oder eben zu entscheiden für dich. Und das wird der HSV ähnlich probieren müssen, weil die Spiele, die du gewinnen kannst, musst du gewinnen. So, wo du eigentlich kräftetechnisch und strukturtechnisch ähnlich bist. Die Spiele wie gegen die Bayern, gegen Dortmund oder sowas, ich glaube, da ist nichts zu holen. Genau, hast du vielleicht noch einen Lucky Punch, kannst noch mal hinten raus verteidigen, aber dann siegt individuelle Klasse und auch Routine. Nur, wie laufen die ersten Spiele, wird unglaublich wichtig sein, wenn man sich jetzt die Saison des HSV anguckt, weil du nach hinten raus, und das siehst du bei wenigen Absteigern, den richtigen Turnaround, den nochmal hinzulegen, ist unglaublich schwer, wenn du keine Dynamik bekommst. Heißt, die erste Hälfte, kann ich mir gut vorstellen, des HSV wird richtig, richtig bitter, weil das der Reality-Check ist,
ja,
um in der zweiten dich möglicherweise noch auf den 16. Platz zu retten. Aber wie gesagt, kommst du da in diese Absperrspirale, wird das sehr, sehr schwierig, da auch psychologisch wieder rauszukommen.
Ja, also ich glaube, für den HSV wird es wichtig werden, wie du richtig sagst, die ersten Spiele zu gewinnen. Ich sag auch, nicht überragend zu gewinnen.
Nee, genau.
Also du musst halt einfach nur das Spiel, ich sag mal, normal gewinnen. Weil verlierst du direkt die ersten 2 Spiele, 3 Spiele, hängst du unten drin und gerade dieses erneute Abstiegsszenario ist, glaube ich, für den HSV extrem toxisch.
Ja, ne, genau.
Weil gut, in der NFL nennt man das mal so Panic-Button. Ne? Also so, und ich glaube, in Hamburg drücken die den dann ganz schnell, wenn die ersten vielleicht 4, 5 Spiele dann verloren gehen und du hängst halt unten drin. Und wie du sagst, dann diesen Turnaround zu schaffen, dann am Ende, weil du brauchst ja dann, um unten rauszukommen, ja auch wieder eine Serie von 4, 5 Spielen,
ja,
die du gewinnst, damit du halt unten die Meter machen kannst. Und deswegen würde es für den HSV wichtig sein, die ersten Spiele gerade so knapp zu gewinnen, dass man merkt, okay, der HSV ist angekommen, aber es gibt noch Arbeit und wir müssen noch wirklich kratzen, beißen, damit wir unsere Spiele gewinnen. Ich glaube, es wird auch wichtig sein für den HSV, keine Serie an Niederlagen.
Genau, ne? also konsequent immer wieder.
Ne? So, dass, wenn du jetzt gegen Dortmund verlierst, dass du dann nächste Woche gegen Augsburg gewinnst. Dass wenn du danach gegen Bayern wieder verlierst, dass du dann vielleicht gegen Mainz gewinnst. Ne? Und also so wird das laufen müssen, weil wenn du gegen Bayern verlierst und dann verlierst du nächste Woche gegen Augsburg und dann musst du gegen Leverkusen oder gegen Dortmund ran und dann verlierst du 4 Spiele hintereinander. Das bricht einfach auch die Psyche und ich glaube, dass die anderen Aufsteiger, die können damit leben. Also ich meine, Köln ist das gewohnt, die kommen damit klar, wenn sie da so eine Serie haben. Aber ich glaube, gerade der HSV mit diesem Abstiegstrauma und diesem Zweitligatrauma, dass die da besonders, Unwort des Jahres, vulnerabel sind.
Ja.
Deswegen wird es für den HSV wichtig sein, am Anfang einfach so Arbeitssiege zu holen.
Da bin ich voll bei dir. Du hast den SNFC Köln angesprochen. Auch in dem direkten Vergleich merke ich gerade, wie wenig ist es dem HSV zumute, das zu schaffen. Während ich bei den Kölnern eigentlich sicher bin, dass sie drin bleiben. Was keiner faktischen Grundlage entbehrt, aber wo ich eher das Gefühl habe, gerade aus dem Hintergrund, der HSV hat so eine Angst, wieder abzusteigen. Er kann es sich eigentlich nicht erlauben, wieder abzusteigen. Habe ich ein bisschen die Furcht, dass es wird.
Genau, und das ist dann so ein bisschen wie dieses Phänomen, ne? Deer in Headlights, ne? Also oder Kaninchen vor der Schlange, dass du dann einfach in deiner eigenen Not sozusagen nicht mehr handlungsfähig bist. Ne? Und das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe um den HSV. Aber auch das werden wir natürlich sehen, 2 Wochen später.
Das stimmt.
Als die Roten.
Aber 20.8.?
Ich glaube, 22.8. Am 22. ist das Eröffnungsspiel, glaube ich, ja. Bayern-Leipzig. Und dann ist das sozusagen das Wochenende, das Startwochenende der ersten Liga. Schaut alle rein. Wir drücken dem großen HSV, dem kleinen HSV, weiß ich nicht, auf jeden Fall beiden HSVs sozusagen so die Daumen. Und ich glaube, klar, unsere Roten werden wir eng begleiten, aber ich glaube, wir werden auch immer mal wieder gucken, was der HSV so in der ersten Liga aufs Parkett bringt.
Sie werden die gedrückten Daumen brauchen.
Ja. So, lieber Kai, wir machen jetzt weiter in unserer internationalen Rubrik und gucken uns die internationalen Ligen an.
Yes, was haben wir gemacht? Wir haben Spanien uns angeguckt.
Jawohl.
Wir waren in England.
Jawohl.
Wir waren auch schon bei den Franzosen in Paris.
Richtig.
Wir waren logischerweise in Deutschland unterwegs.
Jawohl.
Da fehlt ja nicht mehr so viel.
Italien haben wir auch schon.
Die Italiener, ich habe sie fast vergessen.
So.
Scusi. Prego. Genau. Und?
Jetzt gehen wir.
An welche Mittelmeerküste gehen wir diesmal?
Jetzt gehen wir ins Land der guten Musik, des leckeren Portweines und der noch leckeren Pastéis de Nata.
Oh, wowie.
Wir gehen nach Portugal.
Eieiei, obrigado.
Bem-vindo.
Bem-vindo.
So, in dem Sinne, ich habe mein Vokabular ausgeschöpft.
Stark.
Nein, wir kommen jetzt zur portugiesischen Liga und wollen auch da mal den Haken dran setzen und gucken, was unsere Freunde denn von der europäischen Westküste aufs Parkett gezaubert hat. Und ich glaube, Kai, wir müssen hier über ganz enge Geschichten ganz enge Geschichten sprechen, weil ich meine, in England war es ja schon sehr eindeutig. In Spanien hat der FC Barcelona das auch frühzeitig eingetütet.
War eine der ersten.
Paris waren sogar die ersten. Hm. Und in Portugal war es bis zum allerletzten Spieltag noch auf der Kippe.
Ja.
Und zwar Sporting Lissabon und Benfica Lissabon, die beiden Stadtrivalen. Bis zum letzten Spieltag punktgleich mit 79 Punkten. Hm. Und wie ist es ausgegangen?
Das war tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir haben ja auch über Italien gesprochen mit dem Scudetto, der auch sehr eng war. Hier war es noch mal enger. Bei 18 Mannschaften bis zum 33. Spieltag war das Ding tatsächlich, wie du richtig sagst, punktgleich. Sporting und Lissabon komplett gleich. Und dann, und was erwartet man mehr, gibt es tatsächlich das Duell. Also ja. Das direkte Aufeinandertreffen des Ersten und des Zweiten. Und jetzt könnte man meinen, kann nur einen Sieger geben. Mhm. Ja, in dem Fall gab es gar keinen Sieger.
Ja.
Es ist ein Unentschieden geworden, was für beide, glaube ich, nicht diesen erhofften Freischlag in Sachen Meisterschaft gebracht hat. Hat sich davon nur ein Team irritieren lassen tatsächlich.
Genau.
Und das waren die nicht Kollegen von Sporting, sondern von Benfica, Lissabon, die dann gleich drauf gegen den Vierten der Liga, das muss man auch dazu sagen, die mussten halt dann nochmal gegen den höherklassig, da kommen wir gleich zu, aber auf jeden Fall eines der Teams, die tatsächlich auch in den internationalen Rängen stehen, nochmal ran auf den letzten Spieltag. Und sie spielen das wieder unentschieden.
Ja, also fast schon irgendwie tragisch, ne? Also du spielst eigentlich ein Unentschieden gegen deinen Stadtrivalen und Meisterrivalen sozusagen. Hättest alles klar machen können.
Mhm.
Ne? Also, aber gilt ja auch für beide, ne? Also sowohl Sporting als auch Benfica hätte natürlich im vorletzten Spieltag gegeneinander fast alles klar machen können mit dem Sieg. Also du hast es halt wirklich am vorletzten Spieltag in der eigenen Hand, also das, was du ja eigentlich willst. Also du kannst dich selber zum Titel schießen.
Ja.
Und dann ist es halt ein dröges Unentschieden. Und dann ist es eben bitter, dass du dann eben ich sag mal, gegen den Viertbesten der Liga noch mal ran musst. Ich meine, klar, hättest du natürlich die auch besiegen können.
Musst du gewinnen, ja.
Gar keine Frage. Aber dann ist es natürlich auch mit der Tordifferenz eng. Also Benfica ist 5 Tore schlechter als Sporting. Also selbst wenn sie da gewonnen hätten gegen Braga, hätten sie schon mit 5 Toren Unterschied gewinnen müssen. Also ja. Ich will nicht sagen, Benfica die Meisterschaft verspielt am vorletzten Spieltag. Das finde ich ein bisschen arg böse. Aber man hat es eben dann eben nicht geschafft, am vorletzten Spieltag für sich die Meisterschaft klarzumachen.
Richtig, genau. Man hätte diese Chance nutzen müssen, dann um gleichzuziehen, beziehungsweise das Restprogramm auch so ein bisschen zu deeskalieren. Du hast es gerade gesagt, beide komplett Siege, komplett identisch. Diese zwei Niederlagen in Summe, die bei Benfica stehen, im Gegensatz zu Lissabon, die nur 2-mal in dieser Saison in der Liga verloren haben. Ja. Dafür aber eben 32 Mal Punkte mitgebracht haben aus dem Spiel. Dann doch schon in den Statistiken schon vermeintlich deutlich. Im Punktestand zum Schluss sind es eben 82 bei Sporting und 80 bei Benfica Lissabon. Wollen wir mal auch dann, und das ist glaube ich dann nochmal nicht nur die Villain-Story, sondern tatsächlich auch nochmal so, also du bist als Benfica schon gescheitert in der Meisterschaft. Hm. So, das passiert am letzten Spieltag, dass du das Ding verkegelst.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
So, und dann hast du, ja, keine Ahnung, 2-3 Tage so Unterschied, wo du dann sagst, jetzt müssen wir mal ein bisschen Pause machen, mal ein bisschen runterkommen. So, also zwischen diesen beiden Spielen will ich jetzt nicht lügen, wie viele Tage da lagen, aber so allzu viele waren es nicht. Und dann musst du tatsächlich gegen Sporting wieder ran. Mhm. Also eine Woche später, vom 17.05. auf den 25.05. Eine Woche später spielst du wieder gegen die Kollegen, die dich gerade besiegt haben in einem echt, echt engen Meisterschaftskampf. Ja, und dann passiert das, was passieren muss.
Ja, eigentlich der perfekte Zeitpunkt für Rache, ne?
Eigentlich ist das Vendetta, aber falsch gedacht. Gyökeres, über den wir sicherlich auch nochmal sprechen werden in den nächsten Folgen, schießt das 1:1, um dann ja in die Verlängerung zu gehen, um das Ding dann 3:1 zu verlieren als Benfica.
Tja.
Also gibt es dann auch den Pokal, den portugiesischen, aus der Hand. Und da haben wir gerade eben in der Vorbereitung schon drüber gesprochen, wie nasty und wie nervig es sein muss, wenn du jetzt im nächsten Jahr zum Supercup, den es auch in Portugal gibt, nochmal wieder den Pokal und Meister, also Pokalsieger und Meister entgegentriffst, der Sporting heißt, du aber ran musst, weil du der Zweite im Pokal warst. Glückwunsch. Und in der Meisterschaft heißt, du wirst jeweils als Vizemeister und Vizepokalsieger dort antreten.
Ja.
Und jetzt will ich nicht vorgreifen, wahrscheinlich wieder auf die Nase zu bekommen.
Ja, aber du sagst es schon, der Goalgetter von Sporting ist nicht mehr der Goalgetter von Sporting. Da hat sich einiges getan um die Personalie Victor Gyökeres. Aber dazu kommen wir in anderen Folgen.
Mhm.
Also für Benfica die Aussicht in der nächsten Saison sicherlich besser, weil auch mit dem Kader bei Sporting einiges passieren wird. Aber es ist natürlich denkbar tragisch. Ne? Es ist ein bisschen ähnlich wie in Italien, als Inter Mailand so innerhalb von 2 Wochen auch die Meisterschaft und Pokal. Verspielt finde ich immer so arg negativ. Also ich meine, wenn du Vizemeister wirst,
ja, eben nicht gewonnen und einfach, ne?
Im Pokalfinale oder Pokalhalbfinale ausscheidest, dann ist verspielt immer so arg böse. Aber es ist natürlich umso tragischer, weil du natürlich auch umso weiter gekommen bist, ne? Und vom Kader und vom Prestige her ja eigentlich prädestinierter Sieger des Wettbewerbes sein kannst. Genau.
Aber die Liga besteht nicht nur aus 2 Mannschaften.
So ist das.
Wir haben das in einer vorherigen Folge schon mal beleuchtet gehabt, wie eng das ist. So ist es ausgegangen. Die üblichen Verdächtigen spielen unter den Top 4.
Ja.
Porto schließt das ganze Ding, der Vorjahrespokalsieger, mit 71 Punkten ab. Also mal eben sagte 11 Punkte vom ersten Platz entfernt.
Genau, also ähnlich wie in Spanien, ne, die Parallele nach Spanien. Also Real und Barca machen das unter sich aus. Atletico dann auf Platz 3 und genauso ist es hier auch. Sporting wird Meister, Benfica Zweiter mit einem ganz engen Höschen.
Ja.
Und dann schon wieder mit einem gehörigen Abstand ist dann eben die Nummer 3 in Spanien. In Portugal natürlich ist dann der FC Porto, der aber auch schon seit Jahren so ein bisschen mit seiner Form hadert. Also kommt nicht so richtig raus, hat auch hinter den Kulissen viele Probleme. Trainer, die hinschmeißen, Sportdirektoren, die hinschmeißen. Also da ist ordentlich dicke Luft hinter den Kulissen in Porto.
Bleibt unter den Erwartungen dann, ne?
Bleibt definitiv unter den Erwartungen und Platz reicht eben nicht für mehr als Platz 3.
Für Platz 4 reicht es für die Kollegen aus Braga.
Mhm.
Wir haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder darüber gesprochen. Der Club, zumindest der zwischenzeitige Club eines Nationalspielers, eines U21-Nationalspielers und eines ehemaligen Hannover 96ers.
So ist es.
Der 66 Punkte sammeln konnte in dieser Saison. Auch da wieder 5 Punkte zu Porto im Abstand. Auch der Platz 4 nicht wirklich gefährdet, um ehrlich zu sein. Kann man da als Braga überhaupt also glücklich drüber sein, Vierter zu werden? So richtig nicht, glaube ich.
Also es ist, wenn ich richtig sehe, ist es noch irgendwie die Qualifikation für internationale Wettbewerbe.
Europa League, ja.
Ne? Also du rutschst da noch rein. Und von daher, also ich sag mal, Braga ist halt die Nummer 4 in Portugal.
Ja.
Hinter den 3 Großen. Und jetzt sind sie eben Vierter geworden.
Ja,
ne? Also
erwartungsgemäß.
Bei Braga ist es eben wahrscheinlich so, wie beim FC Bayern, also Vierter musst du werden, ne? So wie Bayern sagt, Meister musst du werden, alles andere schauen wir dann mal.
Ja.
Und so ist es eben auch bei Sporting Braga.
Die ewig Vierten.
Die müssen Vierter werden und jetzt sind sie eben Vierter geworden. Also von daher, Job done.
Ja.
Nächstes Jahr wieder angreifen und mehr probieren.
Wer wahrscheinlich mehr in seinen, also seine Saisonziele definitiv übertroffen hat, und mehr als Job dann liefert, sind die Kollegen aus Santa Clara. Jetzt ist die Frage, wo liegt Santa Clara in Portugal? Ist das richtig? Ist das der CD Santa Clara? Auf jeden Fall aufgestiegen in der letzten Saison aus der zweiten portugiesischen Liga in die erste portugiesische Liga und landen dann dort direkt auf Platz 5 mit 57 erzielten Punkten, einer positiven Torstatistik, die, und das gehört auch dazu, die ersten 4, und da sieht man so ein bisschen die Übermacht, angefangen bei Sporting mit 61 Toren im Plus, beendet bei Braga mit 25 Toren im Plus, landet Santa Clara mit 4 Toren im Plus, also knapp auf dieser Statistik auf Platz 5 mit 57 Punkten. Knapp dahinter Guimarães, glaube ich, spricht man sie aus, mit 10 Toren plus, aber mit 3 Punkten weniger.
Ja, und Kai, das fällt mir jetzt gerade erst auf, wo du es sagst, mit der Tordifferenz. Mhm. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Also Santa Clara mit 36 geschossenen Toren.
Ja.
Also quasi eins,
ewig
pro,
wenig, ja.
Quasi eins pro Spiel.
Ja.
Und 32 Gegentoren, also
eins pro Spiel. Spiel. Ja.
Gut, glücklicherweise haben sie nicht jedes Spiel 1-1 gespielt.
Ja.
Sondern das lief dann schon voneinander auseinander sozusagen. Aber die portugiesische Liga, da ist eine richtig dicke Unwucht drin. Denn ab Platz 8, Estoril, alle mit einem negativen Torverhältnis.
Ja.
Aber auch richtig mit dicken Gegentoren. Ne? Also ich rede hier
16, 53, 18, 26.
44, 50 Gegentore. Das ist schon ein richtiges Brett. Ne? Also können wir, glaube ich, schon mal als erstes Fazit sozusagen festhalten. Also die portugiesische Liga ist so ein bisschen die Schießbude der ersten 3.
Ja.
Ne? Was es sicherlich nicht so attraktiv macht zu gucken. Ich meine, klar ist geil, wenn Sporting 5-0 gewinnt.
Ja.
Also wenn du Sporting-Fan bist, dann findest du es geil.
Die Konkurrenzdichte ist nicht so hoch wie in anderen europäischen Ligen, ja.
Genau. Na, und die also wenn du jetzt irgendwie einen kompetitiven Fußball sehen willst, so wie in unserer zweiten Liga in Deutschland, dann bist du in Portugal leider nicht richtig. Wenn du irgendwie Torspektakel sehen willst in 2 Spielen pro Spieltag, dann bist du da gut aufgehoben. Also so ein bisschen komplette Unwucht und so richtig attraktiv ist das nicht.
Ja, das denke ich auch. Richtig attraktiv wird es erst. Und da will ich jetzt gar nicht diese ganzen Zwischenplatzierungen irgendwie diskreditieren. Ich muss aber ehrlich sagen, sie sind irrelevant für diese ganze Tabelle.
Absolut.
Und dazu gehört auch dazu, dass mein Kenntnisstand Portugals leider weit nicht ausreicht, um all diese Clubs zu verorten. Einen Club finde ich hingegen, oder haben wir auch in der Vorbereitung drüber gesprochen, spannend und wie es logistisch klappt, auch der Aufsteiger,
ja,
der sich auch weiterhin in der Liga hält. Das muss man auch dazu sagen, 2 von 3 haben sich definitiv der Aufsteiger in dieser Liga gehalten. Einer kämpft um die Relegation, da kommen wir gleich zu, ist auch eine spannende Betrachtung. Aber die Kollegen aus Funchal, also von aus Madeira,
ja,
die haben, glaube ich, den weitesten Anreiseweg im europäischen Fußball. Wenn ich so drüber nachdenke, unter den Ligen, die wir hatten,
ja,
wird keines dieser Teams weiter wegfliegen, außer Réunion hat noch ein Team in der ersten Paris, also französischen Liga.
Ja, gut, da bin ich jetzt,
aber
glaube ich eher nicht.
Würde mich wundern.
Gut, französisch-Guayana wäre da vielleicht auch noch in der Verlosung.
Ja, auch die, glaube ich, ohne Fußball Team in der ersten französischen Liga.
Genau, aber genau, du sprichst es an. Platz 14, Nacional Funchal mit 34 Punkten, knapp dem Abstieg entronnen. Finde ich, ist eine nice Story.
Ist auch irgendwie ein bisschen verrückt.
Ich glaube sogar, Funchal, ist das nicht der Heimatverein von so Cristiano Ronaldo? Ist es nicht auch so, dass der Flughafen irgendwie Cristiano Ronaldo Airport Flughafen oder heißt, irgendwie?
Ja.
Ist das nicht so?
Ja,
ne?
Ja,
also witzige, auf jeden Fall.
Heimat von unserem Cristiano.
Also auf jeden Fall witzige Story, aber Kai, und du hast es gerade schon angeteasert, was komplett wild ist.
Was auch gar nicht so witzig ist, weil es auch nervenaufreibend gewesen sein muss.
Genau, ich erkläre die Statistik und du dann was sich daraus ergibt. Und zwar Platz 16 ist Relegation.
Mhm.
Ne, das ist der Relegationsabstiegsplatz. Und Platz 17 ist dann der erste Abstiegsplatz. Und wir haben jetzt mal festgestellt, gerade, dass eben der 16. AVS und der 17. Farense haben beide 27 Punkte.
Mhm.
Und jetzt ist es aber so, dass der 16. ein wesentlich schlechteres Torverhältnis hat als der 17.
Aber um Weiten, ne? 14 Tore weniger.
14 Tore Unterschied. Und es ist jetzt auch so, dass der 16. nur 5 Siege hat und der 17. hat 6 Siege. Also Kai, da stimmt doch irgendwas nicht. Also entweder kann ich nicht rechnen oder die Kollegen in Portugal haben hier eine falsche Tabelle gebaut.
Ja, da müssen sie es umgedreht haben, ne? Das Problem ist, sie haben beide gleich 4 Punkte. Sie sind beide mit 27 Punkten unterwegs. Du hast gerade gesagt, 35 Tordifferenz bei AVS, 21 bei den Kollegen von Farense. Jetzt muss man überlegen, wieso steht diese Tabelle so rum? Jetzt haben wir mal geguckt über diese gesamte Saison hinweg.
Mhm.
So eine Saison beginnt im Spätsommer und endet so im Frühsommer,
Ende Mai.
Genau. So, Anfang dieser Saison spielt Farense gegen AVS unentschieden. Heißt, sie spielen beide 0-0. Mhm. Beide sammeln keine Tore, kriegen aber auch keine Tore, also so nichts für die Statistik.
Genau.
So, könnte man erstmal meinen, bist du unentschieden ausgegangen, ist ja alles gut. Das Rückspiel hingegen gewinnt AVS mit einem Tor.
Mhm. 1-0.
Genau, 1-0. Durch dieses Spiel entscheidet sich, dass AVS auf dem 16. Relegationsplatz gelangt. Farense hingegen mit allen Statistiken, die besser sind.
Mit allen.
Mehr Siege.
Alle.
Genauso viel geschossene Tore, weniger bekommene Tore, gleiche Punktzahl, einen Platz dahinter landet. Der direkte Vergleich entscheidet in diesem Fall über Platz 16 und Platz 17 Direktabstieg. Und das ist ja nur dramatisch.
Genau. Und Kai, was lernen wir daraus? 5 Euro ins Phrasenschwein. Jedes Spiel zählt.
So ist das. Genau.
Und ich lege noch mal 5 rein. Gerade gegen deine direkten Konkurrenten musst du die Spiele gewinnen.
Das ist,
ne, das sind diese sogenannten 6-Punkte-Spiele. Ne? Das ist jetzt auch natürlich Kaffeesatzleserei. Aber in Portugal ist jetzt tatsächlich der Fall eingetreten, dass eben aufgrund des direkten Vergleiches, und da geht es jetzt nicht irgendwie um Platz im Mittelfeld, um ein paar Sponsoreneinnahmen, sondern es geht tatsächlich um die, ich will nicht sagen Existenz eines Vereines, aber es geht schon um die direkte sportliche Zukunft eines Vereines, der eben jetzt gesichert runtergeht und eben nicht in der Relegation spielt, einfach nur, weil er ein Spiel gegen den Falschen verloren hat oder beziehungsweise eben nicht gewinnen konnte, sondern eben der direkte Konkurrent eben jetzt, der eigentlich viel schlechter ist, der es eigentlich gar nicht, also sportlich, eigentlich gar nicht verdient hat, vor dir zu stehen, aber eben aufgrund dieses direkten Vergleiches eben
trotzdem
dann doch vor dir steht.
Das ist, also das ist so dramatisch. Auch wenn ich das den Aufsteigern eigentlich immer gönne, auch in der Liga zu verbleiben.
Ja.
In dem Fall die Kollegen aus Farinse, Grüße gehen raus. Ihr hättet es verdient.
Genau, also auch von mir, also Mitleid weiß ich nicht.
Die Kollegen aus Faro, ich korrigiere mich, logischerweise Faro, der Verein. Ja.
Die kommen also, okay, aus Faro, also Stadt Faro. Mitleid ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das nicht, das sind alles Profis und wenn du dieses eben, wenn der Modus eben so ist, wie er ist, ne, und alle kennen den Modus, dann gibt es da sicherlich kein Mitleid, aber es ist natürlich schon so, dass das so ein, finde ich, so einen bitteren Beigeschmack hat, dass du es sportlich über die gesamte Saison hinweg betrachtet eigentlich verdient hättest, davor zu stehen, sagt ja auch die Statistik.
Ja.
Und das ist dann sozusagen ein Spiel, eine schlechte Form oder ein schlechter Spieltag sozusagen dann ausschlaggebend ist, dass du eben dann direkt runtergehst.
Ja.
Gut, am Ende, wenn jetzt AVS auch absteigt in der Relegation, ich will nicht sagen, das ist Genugtuung, aber das ist dann so ein bisschen, vielleicht heilt das so ein bisschen die Wunden. Aber ist natürlich nicht gesagt, ob die dann vielleicht in der Relegation gegen den Relegationsgegner dann gewonnen hätten und vielleicht oben geblieben wären. Ne? Das ist dann dieser Blick in die Glaskugel. Aber es ist natürlich schon so ein bitteres Ding, dass du eigentlich besser bist und am letzten Spieltag kommt dann der Direktor der Liga zu dir und sagt dann so, ja, sorry Leute, ist jetzt dumm gelaufen, aber ich muss euch jetzt doch direkt runterschicken.
Also das ist nichts, worüber man am Anfang der Saison nachdenkt, denke ich definitiv. Und so ist halt dann auch der Fußball, ne? Es geht bis zum letzten Spieltag und hätten die Kollegen aus Faro ein Spiel mehr unentschieden gespielt, hätte das ganze Ding auch anders ausgesehen.
Genau, und da ist halt wieder dieses Hätte, Wenn und Aber im Fußball. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne am Fußball. Und ich kann es immer wieder nur predigen, Kai, die 90 Minuten müssen halt gespielt werden.
So.
Und am Ende,
dann haben wir das auch heute mal gesagt.
Dann habe ich das heute auch wieder gesagt. Und am Ende entscheidet sich das dann eben nach jedem Spiel. Und von daher ist es aber auch eigentlich so geil an diesem Sport, dass eben am Ende jedes Spiel wichtig ist. Und darum lohnt es sich halt auch, jedes Spiel alles zu geben. Und gerade für uns beide und für euch alle, es lohnt sich eigentlich auch immer, jedes Spiel zu gucken.
Ja.
Denn wir haben ja jetzt festgestellt, in jedem Spiel geht es um alles. Und darum müsste eigentlich auch, und das wünsche ich uns für die kommende Saison, dass es dann auch die Spieler für sich auch aufnehmen, dass es dann in jedem Spiel um alles geht. Und gerade jetzt für unsere Roten auch in der zweiten Liga ist das vielleicht so ein bisschen das Motto, was wir jetzt vielleicht rüber retten können in die neue Saison und so ein bisschen der Schluss aus dem Drama in Portugal, dass unsere Roten dann vielleicht um jeden Millimeter, um jeden Grashalm dann eben kämpfen, weil wer sagt denn nicht, dass die zweite Bundesliga auch bis zum letzten Spieltag dramatisch wird?
Und mit diesem, wie ich finde, sehr gelungenen Schlusswort, würden wir uns für diese Folge verabschieden von euch. Wir bedanken uns für euer Zuhören. Ich denke auch, der HSV und klein und groß kann sich aus Portugal allerdings abgucken und spätestens mal bei AVS anrufen und sagen, wie sich das so anfühlt, wenn man dann aufgrund eines direkten Vergleichs noch in der Liga bleibt, beziehungsweise vielleicht möglicherweise dann ja auch nächstes Jahr um den Aufstieg kämpft. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen als die Danke bei dir, Philipp, für diese entspannte Folge. Und an euch, schaut bei Instagram vorbei. Dort posten wir immer noch interessante Informationen zu der Folge. Und wir freuen uns auf euch, wenn es wieder heißt Phrasen und auch ein bisschen Sport, dann zur nächsten Folge von Phrasensport. Bis dahin.
Genau, ich sage auch ciao und kann auch an dieser Stelle jetzt schon mal ankündigen, wir haben demnächst wieder eine Sonderfolge für euch. Der große Preview auf die beiden Bundesligen in Deutschland.
Stimmt.
Und Kai, in dem Sinne auch danke an dich. Hat auch wieder mal Spaß gemacht.
Mhm.
Und wir machen uns jetzt schon mal ans Vorbereiten der Sonderfolge und sagen bis dahin ciao, ciao.
Adieu.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.